D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr habt es ja gerade schon gehört bei uns im Update. Ein Musiker bekommt den Literaturnobelpreis, Bob Dylan nämlich, weil seine Texte ebenso besonders sind. Muss ich Haruki Murakami jetzt eigentlich eine Mundharmonika kaufen? Anke Pfanner war ja heute Abend bei mir im Studio. Ich finde, das ist ja wohl eine Frage, die man sich auch mal stellen kann an einem Tag wie heute.
Ob sich Murakami eine Mundharmonika kaufen sollte?
Weil der ist ja auch schon seit Jahren im Gespräch für den Literaturnobelpreis.
Vielleicht darf er dann ja nächstes Jahr ran. Es ist auf jeden Fall sehr überraschend und Bob Dylan galt ja auch, gefühlte 100 Jahre war er nominiert, so ein bisschen als Außenseiter. Aber jetzt hat er es geschafft.
Jetzt ist er eher so der Insider, nicht der Außenseiter, ne? Also Bob Dylan ist natürlich auch hier bei uns gleich nochmal Thema. Jetzt wollen wir irgendwie hier nicht den großen historischen Überblick über sein Werk liefern, sondern uns interessiert, wo findet Bob Dylan denn immer noch statt eigentlich in der aktuellen Popmusik? Welche aktuellen Musiker, Künstler beziehen sich immer noch auf ihn? Anke hat da mal was Schönes zusammengesucht für uns. Außerdem in dieser Stunde Redaktionskonferenz werden wir uns nochmal beschäftigen mit dem Suizid vom mutmaßlichen Terrorverdächtigen Jamal al-Bakr, der sich ja selbst getötet hat in seiner Zelle in der JVA Leipzig. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Nun hat er ihn endlich, ne? War ja schon ein paar Jahre immer mal wieder im Gespräch. Bob Dylan bekommt den Literaturnobelpreis und es ist das erste Mal, dass ein Songwriter damit ausgezeichnet wird. Das Nobelpreiskomitee hat das so begründet, Dylan hat eben eine neue poetische Ausdrucksform innerhalb der großen amerikanischen Songtradition erschaffen. Kurz nachdenken nochmal. Also Bob Dylan, Musiker und auch nicht mehr ganz jung, 75 Jahre ist er alt, spielt also für die aktuelle Popmusik gar keine Rolle mehr. Ja, denkst du, ne? Tut er nämlich doch. Und warum Dylan immer noch relevant ist, wen er beeinflusst hat, Anke hat den Überblick jetzt für uns. Anke, was ist denn das Besondere an Bob Dylan?
Und Bob Dylan hat Sachen in den Pop reingebracht, die vorher einfach niemand anderes gemacht hat und die heute immer noch von Belang sind und die heute immer auch noch gemacht werden. René Michaelsen, der ist Dramaturg am Kölner Bauturmtheater und Musikwissenschaftler und der sagt, das kann man zum Beispiel auf die Texte beziehen.
Wenn man sich in den 60er Jahren mal so umschaut, Bob Dylan ist eigentlich der erste Popmusiker, der in seinen Songs Texte verwirklicht, die symbolisch angelegt sind, die entschlüsselt werden müssen, wo man eben tatsächlich eine Leistung erbringen muss, um sie zu verstehen.
Ja, symbolisch angelegt heißt halt, ne, es ist nicht so bam auf die Fresse, ich weiß sofort, was los ist, sondern dass Bob Dylan eben in seinen Texten als allererster so ein bisschen kryptischer geworden ist. Und er hat auch als erster in Sachen Popmusik das Chamäleon gemacht.
Womit Bob Dylan so unglaublich wirkmächtig geworden ist, für die ganze Popgeschichte nach ihm ist eigentlich die Tatsache, dass er der Erste war, der sich mit jedem Album neu erfunden hat. Das macht ihn auch als Figur so unglaublich faszinierend, dass jedes Album von ihm wirklich eine ganz andere Identität hat, wenn man so will.
Ja, dass Musiker sich einfach mal so neu erfinden und mal so und mal so und mal so klingen, das haben sie auch Bob Dylan zu verdanken. Und Bob Dylan hat sogar ganz eigene neue Musikgenres geschaffen.
Welche zum Beispiel?
Folkrock, also die Vermischung aus Folkmusik und lauteren Gitarren, ziemlich klassisch und mittlerweile auch ziemlich bekannt, machen das Mumford & Sons. I Will Wait heißt der Song, ja, und Mumford & Sons, die kommen aus Großbritannien und die haben diese klassische Musik vom Folkrock wirklich wieder in die Popmusik geholt, eben ohne alte Männer-Image.
Jetzt ist das ja Musik, in der steckt Bob Dylans Einfluss immer noch indirekt drin. Gibt es denn auch sowas in die Richtung von Zitaten, also auf so einer textlichen Ebene?
Es gibt natürlich viele aktuelle Künstler, die Bob Dylan so großartig finden, dass sie seine Songs gecovert haben. Miley Cyrus hat es gemacht, Alicia Keys und auch The White Stripes, die haben Songs von Dylan gecovert und Adele.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on.
I could offer you a warm embrace. Make You Feel My Love. Der Song war auf Adeles erstem Album 19 von 2008 drauf und der kam auch als Single raus. Es geht aber auch ein bisschen subtiler als einfach in Anführungszeichen nur Covern, wie zum Beispiel bei The National.
Was haben die gemacht?
Auf deren Platte Trouble Will Find Me, da ist ein Song drauf, der heißt Slipped. Auf diesem Song, da motzt Sänger Matt Berninger über eine Stadt, die er hasst. Ja, um den Text geht's aber gar nicht so doll, sondern es geht um die Akkorde. Für den Song hat nämlich Aaron Dessner, der spielt Gitarre und Bass bei The National, die Akkorde von seinem Lieblings-Dylan-Song, der heißt Not Dark Yet, genommen und hat diese Akkorde nochmal neu arrangiert. Und damit hat er sich so einen kleinen persönlichen Wunsch erfüllt. Einen anderen großen Dylan-Fan, den haben wir aktuell auch auf der Playlist. Dieser Herr L.A. Salami mit dem Song The City Nowadays, der kommt aus London, der ist Mitte 20, wahnsinnig cool. Und einer seiner größten musikalischen Einflüsse, der ist schlappe 50 Jahre älter als er und der heißt Bob Dylan.
Bob Dylan ist nicht nur seit heute Literaturnobelpreisträger, sondern auch einer der wichtigsten Musiker aller Zeiten. Das hört man in aktueller Musik immer noch.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Stellenanzeigen sind keine Bettlektüre und schon gar keine unterhaltsame oder schöne. Anke, insgeheim hoffe ich, dass du mir zustimmst. Wenn ich dich frage, stimmt das?
Ja, so Stellenanzeigen, die liest man sich ja noch nicht mal in der Zeitung durch, um ein bisschen zu schmunzeln, wie man das zum Beispiel mit so Kontaktanzeigen macht. Die liest man ja irgendwie, ne? Ist ein bisschen witzig, auch wenn man nichts damit zu tun hat. Aber Stellenanzeigen, ne.
Da ist noch so ein gewisser Unterhaltungsfaktor drin bei diesen, ne, Beziehungsgeschichten, aber bei Stellenanzeigen, also ich weiß auch nicht. Und der Grund liegt ja auf der Hand, finde ich, weil Stellenanzeigen lesen sich deshalb so furchtbar öde und langweilig, weil es sind wahnsinnig viele Füllwörter drin, so Textbausteine einfach aneinandergereiht und ganz, 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 ganz viele Substantive. Die Unternehmensberater Manfred Böcker und Sascha Theissen, die haben in einer Studie 120.000 Stellenanzeigen untersucht und ihr Fazit jetzt mal ganz in Kürze, sexy. Geht anders. Dabei kann man Stellenanzeigen viel, viel attraktiver texten. Ja, und wie, bitteschön? Unser Reporter Stefan Beuting hat Sascha Theissen getroffen und mit ihm geklärt, wie es besser laufen könnte für die Stellenanzeige.
Mal kurz Achtung hier. Der folgende Inhalt ist jetzt nicht geeignet für Menschen, denen schlecht getextete Passagen schnell auf den Magen schlagen. Alle, die zur Risikogruppe gehören, bitte mal kurz nach dem Gong die Ohren zu halten.
Die Bereitstellung von fachlicher Beratung an DACH-Unternehmensvertriebsfunktionen und FD durch proaktive Identifizierung von Möglichkeiten, dem Stellen von kritischen Fragen sowie neue Herausforderungen und der Bereitstellung von umsetzbaren und evidenzbasierten Empfehlungen zur Erreichung von Geschäftszielen und der Minderung von Leistungsrisiken.
Fies, oder? Ein Text aus einer Stellenanzeige, gefunden von Sascha Theissen. Theissen ist Unternehmensberater und hat mit seinem Kollegen Manfred Böcker Stellenanzeigen untersucht. 120.000. Schön war das nicht, was sie da gefunden haben. Das wohl größte Problem?
Deutsche Arbeitgeber sind so leidenschaftliche Nominalisierer. Das bedeutet, die beenden jedes Wort mit der Endung ung.
Bereitstellung, Erbringung, Identifizierung oder Finanzsteuerung.
Also für jemanden, der das liest, der fühlt sich wirklich einer Forderung ausgesetzt und nicht mehr einer Tätigkeit, die ihm angepriesen werden soll, sondern es ist, du musst können das, das, das und das.
Den beiden Unternehmensberatern war schnell klar, mit den Stellenausschreibungen stimmt etwas nicht. Dann haben Böcker und Theissen eine spezielle Software drüber laufen lassen, die das mit den Substantivierungen bestätigte und auch noch andere Auffälligkeiten gefunden hat.
Was für uns wirklich so die größte Überraschung war, war das meistbenutzte Schlagwort in der Stellenbeschreibung. Also wenn ich dem Kandidaten sagen möchte, das, das und das musst du können, ist unter anderem.
Abgekürzt U.A.
Und das ist so ein Indiz dafür, unter anderem heißt so, also das, das und das musst du können, aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, das fällt uns aber gerade nicht so richtig ein. Aber wir wollen so ein bisschen auf der sicheren Seite sein, deswegen sagen wir unter anderem. Und das war das meistgenutzte Schlagwort in dieser Stellenbeschreibung.
Theissen und Böcker haben in ihrer Studie die Stellenanzeigenstilblüten und Sprach-No-Gos gesammelt. Gute Gelegenheit, um sich über andere zu amüsieren. Aber was ist eigentlich mit Deutschlandradio? Immerhin ein öffentlich-rechtlicher Sender, der sich mit Kommunikation auskennen müsste.
Also ich würde erwarten, dass wir einen guten Mix finden aus Beschreibung der Aufgabe, aber eben auch Beschreibung des Arbeitslebens.
Zur Auswahl haben wir Stellenausschreibung, Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter und Prakti.
Nehmen wir mal den Praktikanten. Also es fängt halt an. Okay, Deutschlandradio produziert an seinen Standorten Köln und Berlin die drei bundesweiten Programme Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und D-Radio-Wissen. Okay, das ist der erste Satz. Bis jetzt noch nichts über Arbeitgeber.
Tysons Mantra: Es geht nicht um eine Unternehmensbeschreibung. Es geht darum, dem Bewerber klarzumachen, was ihn erwartet. Vielleicht ja im nächsten Satz.
Immer noch nichts über Arbeitgeber.
Aber bestimmt im dritten Satz.
Immer noch nichts über Arbeitgeber.
Schön ist das nicht. Aber andererseits liegt Deutschlandradio damit voll im Trend.
Also das ist so ein Klassiker eigentlich, also da kann ich euch kein gutes Zeugnis ausstellen. Das könnte jetzt auch als Abbinder unter einer Pressemitteilung stehen.
Das Praktikum ist sogar bezahlt. Das steht aber, warum auch immer, ganz unten. Und vorher kommt noch ein Reizwort.
Voraussetzungen schon mal nicht so gut, weil da klingt so ein bisschen mit. Also wenn du das nicht hast, dann brauchst du dich gar nicht erst zu bewerben. Idealerweise bringst du mit. Könnte sowas sein.
Und Tyson hätte sogar noch einen Tipp, wie diese Stellenanzeige und viele andere ganz leicht entschlackt und auf Vordermann gebracht werden könnten.
Also ich würde erstmal im Vorfeld von so einer Stellenanzeige wirklich mit Praktikanten reden, um ein bisschen mehr Gefühl dazu bekommen. Und das Ergebnis aus dem Gespräch würde ich in die Stellenanzeige einfließen lassen. Und ich würde einfach, wenn ich hier schon sitze, mir einfach einen Redakteur schnappen und denen das einfach mal schreiben lassen. Warum nicht?
Hahaha, das ist ein guter Tipp am Ende. Sehr schön. Die Unternehmensberater Manfred Böcker und Sascha Tyson haben in einer Studie 120.000 Stellenanzeigen untersucht. Das ist die korrekte Zahl. Und ihr Fazit fällt aus: Sexy geht anders. Man kann sie attraktiver gestalten. Und wie, das hat sich unser Reporter Stefan Beuting erklären lassen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Anke und ich haben gerade festgestellt, völlig zu Recht gibt es endlich mal ein Lied über Mike Skinner, aka The Streets.
Bester Mann.
Bester Mann, muss man einfach sagen. Und wir haben beide festgestellt, wir haben sein erstes Album Original Pirate Material ungefähr auf Dauer-Repeat gehört, oder?
Das
zu Hause?
Ist eine wirklich Jahrhundertplatte. Das ist eine wahnsinnig großartige Platte. Die sollte jeder
mal gehört haben.
150 Milliarden Mal an sich hören.
Ja, 2002 erschienen, immer noch ein gutes, ein sehr, sehr gutes Album. So, jetzt kommen wir zu weiterer Musik, nämlich zu M.I.A. Die kennt ihr natürlich schon von uns, von unserer Playlist. Da ist sie nämlich drauf, aktuell mit diesem Song hier. Freedom heißt der Song und M.I.A., die kennen wir natürlich längst nicht nur für ihre Musik, sondern sie ist auch eine Frau, die sich immer wieder äußert zu Themen wie Politik und überhaupt zu dem aktuellen Weltgeschehen. Und Anke, M.I.A. hatte Probleme mit einem Visum.
Ja, M.I.A. durfte nämlich nicht in die USA einreisen, weil sie einfach kein Visum bekommen hat. Das hatte sie schon vor einer Weile öffentlich gemacht. Da hat sie gesagt, dass es ihr nicht erlaubt wird, in die USA einzureisen. Das ist momentan vor allen Dingen doof, weil sie aktuell ihr Album AIM promotet, das Anfang September rausgekommen ist. Ja, und mit Promo in den USA war deswegen bislang überhaupt nichts. Sie hatte deswegen schon Anwälte eingeschaltet, die sich um solche Belange eben kümmern. Das könnte sich jetzt aber ändern mit dieser Promo-Geschichte, denn M.I.A. hat bei Instagram ein Foto gepostet, aus dem hervorgeht, dass ihr Visum genehmigt wurde. Und das hat sie dann gleich auch noch mit dem Hinweis versehen, dass sie vielleicht dann auch in den USA auf Tour geht. Die Fans, die werden sich auf jeden Fall freuen und M.I.A. sowieso. Und solche Visumsprobleme, die hatte die Sängerin vor 10 Jahren schon mal, nämlich 2006. Da gab es auch schon mal Komplikationen mit einem Visum.
Die Sängerin M.I.A. darf in die USA einreisen, nachdem es Komplikationen gegeben hat mit ihrem Visum. Ist jetzt wieder alles okay und sie kann ihr aktuelles Album AIM bewerben und promoten und vielleicht gibt's sogar eine Tour.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Das, was gestern Abend in der JVA Leipzig passiert ist, das ist unfassbar. Der Suizid des Terrorverdächtigen, das ist ein Drama, auch weil seine Aussage wichtig gewesen wäre. Es sind viele Dinge passiert, die Aufklärung bedürfen. Es kann nicht sein, dass ein solcher Mann behandelt wird wie ein Kleinkrimineller.
Da ist Martin Dullig von der SPD, Vizeministerpräsident von Sachsen, sicherlich nicht der Einzige, der diese Gedanken heute hat. Gestern Abend hat sich der Terrorverdächtige Jaber al-Bakr in seiner Zelle in der JVA Leipzig selbst das Leben genommen. Und man hat das Gefühl, es gibt nach wie vor viel mehr offene Fragen als Antworten. Wir versuchen, ein paar dieser Fragen zu klären mit dem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte erst mal von ihm wissen, wie kann es überhaupt passieren, dass sich jemand in der Haft umbringt?
Tja, also gerade bezogen auf den gestrigen Fall kann ich es auch nicht wirklich erklären, weil ja im Grunde die Warnzeichen alle schon da gewesen sind. Grundsätzlich muss man leider sagen, dass das nicht selten ist im deutschen Strafvollzug, dass es immer wieder Selbsttötungen von Gefangenen aus ganz unterschiedlichen Gründen gibt und dass es auch gewisse Regeln, gewisse Statistiken dafür gibt, womit man rechnen muss in der Haft. Also dass beispielsweise Haftanstalten wissen, dass gerade auch bei Untersuchungsgefangenen die Suizidgefahr gerade in den ersten Tagen besonders hoch ist, dass die psychische Ausnahmesituation, die die Unterbringung in der Haft gerade für Leute, die zum ersten Mal in Haft kommen, dazu führen kann. Das ist kein neues Phänomen, das ist kein einmaliges Phänomen, das ist etwas, was es leider immer wieder gibt und was es aber eigentlich definitiv nicht geben darf, weil der Staat die Verpflichtung hat, auf Menschen aufzupassen, auch und gerade auf Menschen in staatlichem Gewahrsam.
Wie waren denn die Haftbedingungen?
Die waren nicht außergewöhnlich. Die waren eigentlich so, wie man sie in der Situation erwarten konnte. Er hatte eine Einzelzelle. Es gibt zwar grundsätzlich die Überlegung, gerade wenn man jemanden für suizidgefährdet hält, dass man andere Gefangene mit in seine Zelle steckt, damit die auch aufpassen, dass er sich nichts antut. Man hat gleichzeitig Jaber al-Bakr aber auch für fremdgefährdend gehalten, wie es in der nüchternen Sprache des Justizvollzuges heißt. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass er andere Gefangene angreifen könnte. Und deswegen hat man entschieden, in der Abwägung ist es besser, erst alleine in einer Zelle. Und man hat entsprechende Kontrollen beschlossen. Zunächst alle 15 Minuten hat jemand in die Zelle hineingeschaut. Danach war der reguläre Intervall 30 Minuten. Und eben zwischen zwei Kontrollen hat er sich das Leben genommen.
Wie haben denn jetzt die zuständigen Behörden heute reagiert? Also ich glaube, das haben wir alle schon mitbekommen. Es gibt viel Kritik, sowohl an der sächsischen Landesregierung als auch an der sächsischen Justiz. Heute haben die alle zusammen eine Pressekonferenz gegeben. Wie haben die diese Kritik aufgenommen?
Ich habe die Pressekonferenz so empfunden, dass sowohl die Justizvollzugsanstalt als auch der Generalstaatsanwalt als auch der Justizminister sich eigentlich einig sind. Es ist unerfreulich, was da passiert ist, aber eigentlich trifft sie keine Schuld. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Ich kann das nicht teilen. Ich kann diese Einschätzung nicht nachvollziehen. Es ist doch ganz offenkundig, dass sie etwas falsch gemacht haben. Es hat so viele Ansatzpunkte dafür gegeben, zu sagen, der Mann ist selbstmordgefährdet. Sie haben selber über die Regeln, über die Methoden nachgedacht, wie man ihn möglichst gut im Blick halten kann, dann kann man ja danach nicht sagen, eigentlich haben wir alles nicht falsch gemacht, es ist halt nur bedauerlich. Nein, es ist ein großer, schwerer Fehler gewesen und es ist ja zutiefst bedauerlich, dass es passiert ist, denn ganz unabhängig von der Frage, was dem Mann vorgeworfen worden ist, ganz unabhängig davon, dass er ja im Verdacht steht, wirklich schlimme Straftaten geplant zu haben, darf es nicht sein, dass so etwas in staatlichem Gewahrsam passiert.
Glaubst du, das hat jetzt noch ein weiteres Nachspiel?
Ich hoffe, dass es ein weiteres Nachspiel hat, denn es ist ja nun wahrlich nicht der erste Fall von Ermittlungs- und Justizversagen in Sachsen, allein nur in diesem Jahr. Da hat es zahlreiche weitere Fälle gegeben. Jetzt im konkreten Fall die Polizeipanne am Samstag, aber im April ja schon die Situation, als die sächsische Polizei und die sächsische Justiz gegen die sogenannte Gruppe Freital ermittelt haben und zu dem Ergebnis kamen, na, so gravierend ist das alles nicht, bis der Generalbundesanwalt dann gekommen ist und gesagt hat, nein, Entschuldigung, das ist Rechtsterrorismus, was die hier tun. Das sind wirklich schwerste Straftaten. Da waren auch alle völlig fassungslos, wie die sächsischen Behörden zu ihren Einschätzungen gekommen sind. Weitere Fälle kommen dazu. Also nach meinem Eindruck gibt es hier wirklich ein großes strukturelles Problem im Freistaat.
Uns interessiert jetzt, wie die weiteren Ermittlungen weitergehen und warum man al-Bakr nicht nach Karlsruhe gebracht hat. Denn Terrorverdächtige werden in Deutschland normalerweise schnellstmöglich der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe übergeben. Warum das bei al-Bakr nicht passiert ist, das erklärt uns jetzt Holger Schmidt.
Er wäre noch viele Tage in der JVA geblieben, weil es keine Eile gab. Wir kennen diese spektakulären Bilder, dass Terrorverdächtige schnell nach Karlsruhe gebracht werden, wenn sie ganz frisch und spontan festgenommen worden sind, weil es im deutschen Strafprozessrecht eine Regel gibt, dass jemand nicht länger als bis zum Ende des Tages nach seiner Festnahme festgehalten werden darf. Das heißt, wer heute, irgendwann heute im Laufe des Tages festgenommen wird von der Polizei, muss bis spätestens morgen Abend einem Richter vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnet, oder er muss freigelassen werden. Deswegen ist da manchmal ein großer Zeitdruck da. Und wenn der Generalbundesanwalt ermittelt, ist der zuständige Richter immer der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Hier war es aber so, dass noch bevor der Generalbundesanwalt ins Spiel kam, ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Dresden einen Haftbefehl erlassen hatte und deswegen für den Generalbundesanwalt überhaupt gar keine Eile mehr geboten war. Man hätte jetzt in den kommenden Tagen den Gefangenen ganz in Ruhe und weniger spektakulär nach Karlsruhe bringen lassen, hätte den Haftbefehl umgestellt, wie es bei den Juristen heißt, und alles wäre in Ordnung gewesen. Der zweite Verdächtige, der ja noch in Haft ist, für den wird das in den kommenden Tagen irgendwann so sein. Aber es ist eben nicht mehr diese Eile da und diese spektakulären Bilder, die wir von spontanen Terrorrazzien und Festnahmen kennen, die hat es diesmal nicht gegeben.
Jetzt wäre El Bakkar ja unter Umständen auch ein wichtiger Informant gewesen. Hatte man eigentlich gehofft, dass er redet?
Na, Hoffnung hat man sicher gehabt. Ob das realistisch ist, ist eine andere Frage. Er ist zunächst mal der Hauptbeschuldigte des Verfahrens gewesen. Er hätte allein schon, eben weil er Beschuldigter war, das Recht gehabt, die Aussage zu verweigern. Und wenn er tatsächlich islamistischer Terrorist war, dann ist es auch wenig wahrscheinlich, weil die meistens dann auch überhaupt nicht mit den Ermittlungsbehörden sprechen. Und trotzdem hätte es natürlich die theoretische Möglichkeit gegeben, dass er irgendwelche Angaben gemacht hätte, vielleicht zufällig, vielleicht spontan im Affekt irgendetwas gesagt hätte, woraus man erst was hätte schließen können. Klar ist, allen Ermittlern wäre es wesentlich lieber gewesen, wenn er noch am Leben gewesen wäre und wenn man ihn Dinge hätte fragen können oder die Chance gehabt hätte, dass man da zu Auskünften kommen kann.
Du hast gerade ja schon gesagt, es gibt noch einen zweiten Verdächtigen. Glaubt man denn jetzt eigentlich, dass der noch was sagt?
Das ist eine Situation, die ist gerade tatsächlich auch wirklich sehr spekulativ. Die Ermittlungsbehörden machen an dem Punkt gerade vollkommen dicht. Natürlich ist auch bei der Bundesanwaltschaft zum Beispiel das Entsetzen wirklich riesengroß über das, was da passiert ist. Und jetzt will jeder natürlich jeden nächsten Schritt ganz genau sich überlegen und nicht noch einen Fehler machen. Ich persönlich kann es nicht einschätzen, ob und was der Tod von Al-Bakr mit dem zweiten Verdächtigen tun wird.
Holger Schmidt, der ARD-Terrorismus-Experte über den Fall Jabhar al-Bakr.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben heute noch diskutiert darüber, ob Spieleabende spießig sind oder nicht. Anke, wenn du die Wahl hättest zwischen Kino und Spieleabend, für was würdest du dich entscheiden?
Kino auf jeden Fall. Also nicht aus Spießigkeit, aber ich hasse Spielen. Ich hasse es. Ich hasse auch Menschen beim Spielen, die werden alle so dumm.
Endlich mal jemand, der ehrlich ist. Und ganz ehrlich, ich würde mich auch fürs Kino entscheiden. Anke, wir können ja vielleicht dann irgendwann nochmal zusammengehen. Vielleicht sind wir aber auch in der Minderheit, Anke, ohne dass wir es wissen, denn die Verkaufszahlen von Gesellschaftsspielen, die steigen seit Jahren an. In Essen haben heute die internationalen Spieltage begonnen. Das ist die weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele. Guido Heineken ist da heute den ganzen Tag schon über diese Messe gelaufen. Er ist Chefredakteur der Spielseite tricktrack.net und Jurymitglied für das Spiel des Jahres. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, welche Spiele in diesem Jahr besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Und es sind unter anderem die Escape Room Games. Und Guido wird uns jetzt genau erklären, was das für Spiele sind.
Escape Room Games sind Brettspielversionen von den derzeit in allen großen Städten eigentlich sehr populären Escape Rooms. Also ein Raum, in dem eine Gruppe eingesperrt wird und dann in einer bestimmten Zeit wieder hinaus muss. Und das ist jetzt gerade was ganz Neues, dass Brettspiele versuchen, das zu simulieren. Wir sitzen also gemeinsam am Tisch und bekommen ein Rätsel präsentiert oder mehrere Rätsel, die auch aufeinander aufbauen und müssen alles Mögliche versuchen, um diese Rätsel zu lösen. Das heißt auch, Achtung Spielesammler, man muss Elemente des Spiels zerstören. Karten zerreißen, irgendwas aus dem Spiel rausnehmen. Ich will auch gar nicht zu viel verraten.
Oh nein, das klingt ja schrecklich. Ich muss meine Spielkarten zerreißen. Das würde ich natürlich auf gar keinen Fall machen wollen. Tut das weh? Hast du schon mal selber ausprobiert?
Ja, es gibt diverse Spiele. Manche Hersteller bieten auch einen Download auf ihrer Webseite an. Die sagen, wenn das kaputt gegangen ist, kein Problem, kannst du es runterladen. Aber es ist insofern nicht schlimm, dass ich Karten zerreiße oder mit der Schachtel irgendwas Schlimmes anstelle, weil es ist ja verbraucht. Also es ist ein Einmalspiel. Ich kenne das Rätsel. Und eigentlich, wenn du ein Rätsel kennst, du spielst es auch nicht nochmal.
Hast du denn das Gefühl bei diesen Escape Room Games, das klappt? Also das von den echten, realen Escape Rooms auf das Brettspiel zu übertragen?
Auf jeden Fall. Als wir das gespielt haben, wir waren wie in einem Flow. Wir waren zu viert am Tisch und alle waren im Überlegen und wir haben gesprochen. Es ging richtig hitzig her und das Material wird untersucht und wir holen Scheren aus der Küche und einen Schreibblock und Bleistift und machen uns Notizen, weil wir wirklich auch innerhalb der Zeit, die das Spiel auch von uns fordert, das Rätsel möglichst lösen wollen. Ja, also wir sind drin und wir merken gleich, was wir mit dem Spiel da machen. Das ist schon toll, weil es ein spannendes, auch gemeinschaftsbildendes Gefühl ist am Tisch.
Welche Innovationen oder Trends hast du noch entdeckt?
Ich merke gerade heute, wie voll die Messe ist hier in Essen. Ich glaube, Brettspiele selber sind der Trend. Also die Leute entdecken wieder, Spielen ist vielleicht nicht nur was Mama, Papa, Kind spielen, sondern was man auch mit Vereinsfreunden machen kann, mit Kollegen, mit Arbeitskollegen, dass man sagt, hey, komm, wir setzen uns abends hin. Es gibt vielleicht einen schönen Snack, es gibt irgendwie ein nettes Getränk und wir spielen eine Stunde, anderthalb ein schönes Spiel. Und bei den Spielen selber, neben dem Trend, Spiele auch mal kaputt zu machen, gibt es natürlich auch Themen, die immer wiederkehren, die auch verstärkt von Spieleherstellern herausgenommen werden. Das sind zum Beispiel bei den eher komplexeren Spielen ist es, den Mars zu kolonisieren. Also eine Marskolonie aufzubauen und da sich zu entwickeln. Also was ja auch im Kino zuletzt war, was ja jetzt auch in der Wissenschaft wieder ein Thema ist. Wir gehen zum Mars.
Du hast gerade schon gesagt, es ist unheimlich voll heute auf der Messe. Sag mal, was laufen da eigentlich so für Menschen rum? Also hast du das Gefühl, das sind eher so die Nerds oder ohnehin Menschen, die so sehr in ihren Spielwelten einfach leben? Oder ist das eher wie auf der Gamescom oder kann man es eigentlich gar nicht damit vergleichen?
Ich glaube, auf der Gamescom sind ja auch alle möglichen Leute da. Also bestimmt auch Nerds. Und ja, gibt es ja auch. Das ist vor allem eine Publikumsmesse. Da sind Familien da. Jetzt in NRW sind ja auch gerade Ferien, habe ich gehört.
Nee, ist richtig, es sind Ferien in NRW, ja.
Das merkt man, weil auch eben Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene da sind. Es zieht sich durch die kompletten Altersschichten. Also Spielen ist wirklich was sich durch die Gesellschaft zieht und inzwischen auch voll aus dieser Nerd-Ecke rausgekommen ist.
Guido, wie viel Zeit in der Woche verbringst du eigentlich mit Spielen?
2 Tage habe ich in der Woche, an denen festgespielt wird. Mit verschiedenen Runden, verschiedene Spiele, die werden bei uns auch ausprobiert und jeder bringt auch immer mal was Neues mit, weil wir auch neugierig sind, was Neues. Und ab und zu spiele ich natürlich auch mit den Kindern. Ich habe 3 Söhne.
Anke und ich haben gar keinen festen Spieleabend in der Woche, aber Anke, wir sind sehr großzügig und gönnen natürlich jedem den eigenen Spieleabend.
Total okay. Also solange ich damit nichts zu tun haben muss, ist Spielen klasse.
Guido Heinicke ist heute den ganzen Tag über die Spielemesse gelaufen und zwar über die weltweit größte. Die internationalen Spieletage haben begonnen in Essen, gehen noch bis Samstag. Unter anderem großes Thema die Escape Room Games.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Freihandelsabkommen CETA wird vorläufig nicht gestoppt. Bis heute Nacht haben die Richter des Bundes, oder bis gestern Nacht vielmehr, haben die Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zusammengesessen und heute Vormittag dann verkündet, dass mehrere Eilanträge gegen das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada abgelehnt worden sind. Unser Reporter in Karlsruhe ist Klaus Hempel. Klaus, warum haben die Richter so entschieden und wie haben sie das begründet?
Sie haben gesagt, wenn wir CETA jetzt stoppen, dann hätte das ganz große, immense Folgen, nämlich politische Folgen für Deutschland und die gesamte EU. Das könnte nämlich die Außenhandelsbeziehungen zu anderen Ländern massiv beeinträchtigen. Das hat die Richter geleitet. Sie mussten nämlich, es hat sich hier nämlich um eine Eilentscheidung gehandelt, abwägen. Also was ist schlimmer? Die Gefahr, dass CETA das Grundgesetz verletzt und wir es deshalb vielleicht stoppen müssen. Oder die Gefahr, wenn wir es stoppen, für Deutschland und die EU. Und in dieser Abwägung haben sie gesagt, wir müssen uns im Grunde genommen vor Augen halten, dass eben ein Stopp diese Außenhandelsbeziehungen ganz schwerwiegend belasten könnten. Und deshalb die Entscheidung.
Und diese Entscheidung ist ja durchaus auch geknüpft an Bedingungen. Es gibt Auflagen vom Bundesverfassungsgericht. Welche sind das?
Es sind drei Bedingungen. Die eine Bedingung betrifft den sogenannten gemischten Ausschuss von CETA. Das ist ein sehr mächtiges Gremium, das hier entstehen soll, das das Abkommen umsetzen und fortentwickeln soll. Und wenn dieser Ausschuss etwas entscheidet, dann darf das nur wirksam werden, wenn nachträglich auch die Bundesregierung dem zugestimmt hat, nämlich im EU-Rat. Das ist der erste Punkt. Die zweite Bedingung: Es gibt Teile von CETA, für die ist nicht die EU zuständig, sondern in erster Linie die Mitgliedstaaten der EU, also auch Deutschland. Und diese Teile, die dürfen nicht jetzt vorläufig in Kraft treten. Da geht es um den Schutz der Investitionen, Arbeitsschutz bzw. gegenseitige Anerkennung von Berufsabschlüssen. Nochmal ganz kurz zur Erläuterung ist wichtig. Es ging um die Frage, ob CETA vorläufig in Kraft treten kann. Wir haben da nämlich ein Problem, ein kleines. Die nationalen Parlamente haben diesem Abkommen noch nicht zugestimmt. Trotzdem will die EU, dass dieses Handelsabkommen vorläufig in Kraft tritt. Und das war ein ganz großes Problem, was da auch verhandelt wurde jetzt in Karlsruhe. Das muss man dazu sagen. Ich nenne noch eine dritte Bedingung. Die Richter haben verlangt, dass Deutschland notfalls aus CETA aussteigen können muss. Das heißt, die Bundesregierung wurde jetzt verpflichtet, eine entsprechende Erklärung abzugeben, die völkerrechtlich verbindlich ist. Warum ist das wichtig? Es kann nämlich sein, dass in einem späteren Hauptverfahren, wir haben ja im Moment ein Eilverfahren erlebt, in einem späteren Hauptverfahren die Richter sagen, CETA verstößt doch gegen das Grundgesetz. Das wurde jetzt nämlich im Eilverfahren gar nicht intensiv geprüft. Und deshalb ist es so wichtig, dass hier nicht vorschnell irgendwelche Fakten geschaffen werden durch die vorläufige Anwendung, sondern dass Deutschland einfach die Möglichkeit hat, da auch wieder rauszusteigen.
Das heißt, diese Verfassungsbeschwerden, die es ja auch gegeben hat im Zusammenhang mit den Eilanträgen, die sind quasi noch nicht durchverhandelt. Um die wird sich später gekümmert?
So ist es. Das heißt, die Frage, ob CETA gegen das Grundgesetz verstößt oder nicht, die ist im Grunde genommen gar nicht großartig durchgeprüft worden. Das steht uns erst bevor. Wir haben jetzt ein Eilverfahren erlebt, wo ganz schnell entschieden werden muss, wie gehen wir jetzt mit CETA vorläufig um. Aber die entscheidende, wichtige Frage, verstößt CETA gegen das Grundgesetz, ja oder nein, das wird später geprüft in einem Hauptverfahren und da werden wir dann nochmal eine Neuverhandlung erleben.
Wie haben denn die Kläger jetzt überhaupt auf dieses Urteil, also auf diese Eilentscheidung reagiert?
Also ich habe mit verschiedenen Vertretern gesprochen, alle waren wirklich sehr zufrieden. Sie haben gesagt, wir haben sehr viel erreicht mit diesen drei Bedingungen. Ich denke, den Klägern war auch klar, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Bundesverfassungsgericht CETA komplett jetzt stoppen und damit, muss man sagen, beerdigen würde. Und sie haben gesagt, es ist eben noch nicht entschieden, ob CETA gegen das Grundgesetz verstößt oder nicht. Das Hauptverfahren kommt noch und deshalb waren sie sehr zufrieden.
Wann wird denn dieses Hauptverfahren zu erwarten sein?
Das kann relativ lange gehen, da wage ich jetzt keine Prognose, das kann ein Jahr dauern, also das wird nicht in den nächsten Monaten passieren.
CETA kann also vorläufig unterschrieben werden von der Bundesregierung. Ende Oktober soll das passieren. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Eilanträge gegen das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada abgelehnt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ladendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt, das wissen wir ja alle, ja, und deshalb hängt das auch in vielen Läden so auf einem Schild als Warnung rum. Und deswegen klauen wir als anständige Menschen natürlich überhaupt gar nichts. Anke, wir müssen aber jetzt über eine Geschichte reden. Ich habe eben nur eine ganz mini kurze Zusammenfassung erstmal von dir bekommen und ich musste da schon anfangen zu lachen.
Im Frankfurter Bahnhof, da haben Zivilfahnder einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen und der hatte was ganz Feines dabei, nämlich einen original verpackten Dildo. Den wollte der Mann unter seiner Jacke verstecken, das hat die Polizei mitgeteilt. Und auf die Frage, wo dieses Ding denn wohl herkommt, da hat sich der Mann dann in Widersprüche verstrickt. Alleine das schon ist ja so ein bisschen kicher, kicher, ganz lustig. Besonders kurios in der Story ist allerdings, der Mann wurde am selben Tag schon mal festgenommen. Er wollte nämlich aus dem Lieferwagen von der Baufirma einen Akkuschrauber mitnehmen. Und was der Typ jetzt mit Akkuschrauber und Dildo wollte, das will man sich vielleicht gar nicht ausmalen.
Oder vielleicht doch, eurer Fantasie sind da natürlich keine Grenzen gesetzt. Anke und ich machen dabei an dieser Stelle aber wirklich, nein,
Manches muss man einfach nicht in seinem Gehirn drin haben.
Doppelt gut, dass die Polizei den Dildo-Dieb auch doppelt geschnappt hat. Wer weiß, was noch alles passiert wäre.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass bei meinem kleinen Thai-Imbiss um die Ecke heute so ein schwarzer Trauerflor an diesem ganz, ganz großen Bild hängt, was sie an der Wand haben, und zwar von ihrem König, Bhumibol. Ich vermute auch, dass mein Thai nicht der einzige ist, der heute traurig ist, denn der König von Thailand ist heute verstorben in einer Klinik in Bangkok. 70 Jahre lang hat er auf dem Thron gesessen, so lange wie kein anderer König auf dieser Welt. Holger Senzel ist der ARD-Korrespondent für diese Region. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte wissen, ob die Thais diesen Tod vielleicht auch ein bisschen erwartet haben, denn Bhumibol war 88 Jahre alt und schon seit ein paar Jahren nicht mehr so ganz fit gesundheitlich.
Sie haben ihn erwartet, aber die Reaktionen waren trotzdem sehr heftig. Als die Nachricht bekannt gegeben wurde, da sind vor dem Krankenhaus, vor dem seit Tagen tausende Menschen ausgeharrt haben, die Leute in Schluchzen ausgebrochen, sie haben Weinkrämpfe bekommen, sie sind zusammengebrochen. Obwohl, wie gesagt, klar war, dass er sich nicht mehr erholen würde von seinen schweren Krankheiten. Aber Bhumibol ist halt ein sehr, sehr beliebter König gewesen. Die Menschen haben ihn verehrt, beinahe kultisch verehrt. Das lag daran, dass er ja so eine Art einheitsstiftende Identifikationsfigur war hier in Thailand. Denn über alle Gräben und Grenzen hinweg waren sich die Thais einig, dass sie diesen König verehren können, dass sie ihn lieben können, was zum einen daran lag, dass er länger als Königin Elisabeth in England auf dem Thron sitzt, 70 Jahre lang. Das heißt, die meisten Thais sind aufgewachsen mit ihm. Sie sind aufgewachsen mit seinem Bild an der Wand. Und zum anderen war er ein freundlicher, ein sanfter, ein zurückhaltender, ein kultivierter Mann. Das heißt, die Thais haben ihn wirklich geliebt und entsprechend groß ist jetzt die Trauer.
Wie ist es denn jetzt überhaupt? Also ich meine, Thailand, das wissen wir, das Land ist zerrissen. Und du hast das ja gerade schon gesagt, dass der König so als einheitsstiftende Figur gegolten hat. Was bedeutet das denn jetzt überhaupt auch für diese politische Lage in Thailand?
Das ist eine spannende Frage und da müssen wir abwarten. Es gibt eine Menge Leute, die befürchten, dass jetzt eine schwere Krise die Folge sein könnte. Eine Reaktion war, dass die Aktienmärkte in den Keller gegangen sind. Aber es kann auch sein, dass sich die Militärregierung destabilisiert. Denn die Militärjunta, Thailand ist ja seit 2 Jahren eine Diktatur, hat sich immer auf Bhumibol berufen. Also sie hat auch ein Gesetz erlassen, das Majestätsbeleidigung mit ganz strengen Strafen bestrafte. Und Bhumibol hat dazu geschwiegen. Er hat diese Militärjunta sogar legitimiert, indem er die Ernennung des Generals zum Premierminister unterzeichnet hat. Also es wird sich sicherlich eine Menge ändern, da müssen wir abwarten.
Es gab ja heute auch schon Gerüchte, dass es angeblich schon seit 2002 einen designierten Nachfolger gibt. Wer wird das denn jetzt? Kann man das schon sagen?
Ja, es wird Bhumibols ältester Sohn, Kronprinz Maha Wariralongkorn. Und er wird ein schweres Erbe antreten, weil die Thailänder lieben ihn nicht, jedenfalls nicht so, wie sie seinen Vater geliebt haben. Der Kronprinz gilt als Lebemann und Playboy und er ist in Thais ein bisschen peinlich. Das Letzte, was sie von ihm gesehen haben, das war ein Foto des 64-Jährigen im bauchfreien Top. Und das ist natürlich für einen König ein bisschen fragwürdig. Vor allem nehmen sie ihm übel, dass er im bayerischen Tutzing lebt, dass er seiner Heimat den Rücken gekehrt hat. Aber er ist gestern nach Bangkok zurückgekehrt. Er hat bereits mit dem Premierminister gesprochen und er wird in jedem Fall der neue König von Thailand.
Der thailändische König Bhumibol ist tot. Er ist verstorben mit 88 Jahren. Und das war Holger Senzel, ARD-Korrespondent für die Region. Und das war die Redaktionskonferenz. Anke und ich sagen
tschüss.
Tschüss, wünschen euch einen schönen Abend. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.